Am letzten Sonntag habt ihr schon etwas über unser Monatsthema gehört, Better Together. Und heute geht es um das Thema die prägende Kraft der Gemeinschaft. Wir sehen also Gemeinde unter dem Aspekt von Gemeinschaft. Wenn du das Wort Gemeinschaft mal eine Weile in dir wirken lässt, Gemeinschaft, Gemeinschaft, Gemeinschaft. Was kommt da hoch? Welche Bilder hast du vor Augen? Ich hoffe, schöne Erinnerungen drängen sich nach vorne. Vielleicht an eine Freizeit, vielleicht an einen Gottesdienst. Vielleicht an einen Hauskreisabend, an einen Jugendabend. Etwas, was mit Lebendigkeit gefüllt war, wo Freude ausgelöst wurde, Emotionen Raum hatten, Lachen, vor allen Dingen Staunen über andere, vielleicht auch eine Selbsterkenntnis über dich selbst. Jeder von uns hat die prägende Kraft von verschiedensten Gemeinschaften erlebt. Natürlich zuallererst in der eigenen Familie, in der Herkunftsfamilie. Da haben wir Grundlegendes gelernt. Das Wertesystem, das uns vermittelt wurde, soziale Anpassung. Wie bewegt man sich im Leben? In der Begegnung mit anderen. Ganz wichtig. Und was sind die Prioritäten des Lebens? Das haben wir vor allen Dingen in unseren Familien gelernt. Eltern prägen ihre Kinder. Sie geben mit, was wichtig, was wertvoll ist. Und später haben die Gemeinschaften gewechselt. Der Kindergarten, einige von euch haben Kinder jetzt im Kindergarten. Und dann die Schule, auch eine prägende Gemeinschaft, selbst wenn man sie gar nicht bewusst so wahrgenommen hat. Eine prägende Lerngemeinschaft. Und dann die Ausbildung, Studium, das Nächste. Und dann später der Kreis von Kollegen an den Arbeitsplätzen, Freunde. Viele verschiedene Gemeinschaften. Wir wollen mal überlegen, was sind denn nun typische Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde? Gemeinde und Gemeinschaft kann man fast austauschen. Es ist ja auch schon im Wortstamm so nah beieinander. Ich war gerade mit einem Team von Medizinern und von Betern im Libanon und bin gerade zurückgekommen, vor wenigen Tagen. Und dort waren wir in einer für mich wunderbaren Gemeinde. Die Two Vine Baptist Church in der drittgrößten Stadt im Libanon. Eine Gemeinde, die mich von Anfang an fasziniert hat, seit ich 2013 schon zum allerersten Mal da war. Ich habe gemerkt, diese Gemeinde hat einen ganz starken Blick nach außen, hat einen Blick in diese Welt hinein mit der Frage, was braucht die Gesellschaft, was brauchen die Menschen von uns? Und das konnte ich sehen daran, dass in der Zeit, als die Flüchtlinge ja gerade gekommen waren, sie orientiert waren, ihnen zu helfen, für sie da zu sein, ihnen Lebensmittelpakete zu bringen und auszuteilen und daraus eine ganze Struktur zu machen für die Dienste der Gemeinde. Seit 2 Jahren erlebt nun diese Gemeinde eine richtige Zeit der Ernte. Mir kam, als ich dort war, immer wieder dieser Begriff Harvest, Harvest. Und dann sprach ich mit verschiedenen, die sagten, jawohl, jetzt ist unsere Zeit der Ernte. Sie haben also wirklich erlebt, dass Gott Segen über Segen über Segen ausgeschüttet hat. Nun, das ist sicherlich auch bedingt dadurch, dass dieses Volk, dass dieses Land in eine ganz tiefe Wirtschaftskrise gerutscht ist. Eine Krise hat die nächste abgelöst. Und viel weiter geht es überhaupt nicht mehr. 80% der Bevölkerung, also der eigenen Bevölkerung der Libanesen, ist an der Armutsgrenze. Ich las irgendwo 84%. Das ist unglaublich, was die Menschen jetzt wirklich durchleiden müssen. Und sicherlich haben Menschen in Not eine andere innere Offenheit für Gott als in guten Zeiten, so wie wir das in Deutschland erleben. Gott, wozu? Ich kann doch alles in meinem Leben selber machen. Aber dort haben die Menschen angefangen, nach Gott zu fragen. Und dann haben sie in ihrer Stadt andere entweder getroffen oder schon gekannt, die zu dieser Gemeinde gingen. Und das Zeugnis der Christen war so stark, dass sie gesagt haben, da will ich mit. Das will ich mir anschauen. Und der Heilige Geist wirkt wirklich sehr intensiv dort in der Gemeinde, so dass viele zum Glauben kommen. Pastor Jihad, der heißt wirklich so, er wird nur anders geschrieben als der Heilige Krieg. Pastor Jihad sagte mir, jeden Tag kommen neue Menschen. Jeden Tag kriege ich Anrufe mit der Frage, darf ich in Ihre Gemeinde kommen? Ich habe gedacht, was für eine Frage. Die Frage wird hier wahrscheinlich kaum gestellt. Darf ich in Ihren Gottesdienst kommen? Ja? Also die Menschen sind sich gar nicht so sicher, ob das nur für Mitglieder ist oder für jeden. Also, sie kommen und sie kommen und sie kommen. Und das Ergebnis daraus war, dass sie intensiv gebetet haben, Herr, was ist dran? Was ist auf deinem Herzen für uns? Nicht, was ist auf unserem Herzen, was wir dir als Gebet, als Bitte bringen, sondern was ist dein Programm für uns? Und ein intensives Gebetsleben hatte zur Folge, dass Gott deutlich geredet hat. Regelmäßige Gebetstreffen in der Gemeinde jeden Freitagabend. Und dann hat Gott geredet und Gott hat ihnen eine Vision gegeben. Gott hat ihnen gezeigt, dass er mit dieser Gemeinde etwas vorhat. Und dann ergab es sich, dass sie Land kaufen konnten am Stadtrand von der Stadt. Die Stadt brauchte Geld, die Gemeinde hatte keins, aber Gott hat die Schleusen des Himmels geöffnet auf wunderbare Weise. Und sie haben von verschiedensten Teilen der Welt Gelder bekommen und auch von eigenen Mitgliedern. Und sie konnten Land kaufen für einen viel geringeren Preis, als er eigentlich angesetzt war. Und dann wollten sie ursprünglich dort Gebäude hinstellen, eine Schule bauen, einen Kindergarten bauen, ein Heim für ältere Menschen, soziale Einrichtungen und eventuell noch mehr. Und dann ereignete sich eben diese Krise. Und dann war ganz klar, das ist jetzt nicht dran. Vielleicht irgendwann später. Jetzt ist es dran, hier Gemüse anzubauen, zu pflanzen und zu ernten. Und das war ein wunderbarer Weg, die Flüchtlinge einzubeziehen in die Arbeit, die sowieso zu Hause saßen und Langeweile hatten. Keine Jobs, keine Arbeit, keine Beschäftigung, kein Geld. Und da waren sie plötzlich in die Gemeinschaft hineingenommen, in die Lebensgemeinschaft der Begegnungen, auch in die Arbeitsgemeinschaft. Und es begann etwas ganz Neues. Und nach wenigen Monaten kam die Zeit der Ernte und dann konnten sie verteilen, alles umsonst. Alles umsonst. Ich war überrascht zu hören, dass sie sagten, wir haben alles von Gott empfangen. Wir wollen daran nichts verdienen. Wir wollen es austeilen. Wir wollen es weitergeben an denen, die bedürftig sind und die nur eine Mahlzeit am Tag haben oder vielleicht noch nicht mal. So, das ist die eine Seite. Und dann kamen sie zusammen und haben jetzt 3-mal in der Woche Gottesdienst abends. Und es beginnt immer mit einer Tischgemeinschaft. Die sitzen natürlich nicht alle um einen Tisch, aber sie bekommen alle etwas zu essen. Und das ist ja bekannt in allen Völkern, in allen Kulturen ist es überall das Gleiche. Menschen kommen zusammen und sie essen miteinander, trinken miteinander. Und irgendwie wird der Mensch dann lockerer und fängt an zu erzählen oder zu fragen. Das ist die Natur unseres Menschseins. Und so haben sie über die Tischgemeinschaft den Weg genommen in die Gemeinschaft, Gott zu loben, Gott zu preisen, Gott anzubeten. Und die Neuen saßen da mit großen Ohren und haben gedacht, das habe ich überhaupt noch nie im Leben gehört. Und sie spürten etwas von der Gegenwart Gottes in ihrer Mitte. Und Das Wort Gottes wurde ausgeteilt. Dort entscheiden sich regelmäßig, immer noch, viele Menschen, viele Menschen. Ich war am Freitag da, Freitagabend, nicht diesen Freitag, es war der Vorfreitag, und erlebte eine Versammlung von Menschen, wo ich nur noch einen Teil kannte vom letzten Mal. Das ist nur ein halbes Jahr her, das war gerade mal im Oktober. Viele sind neu dazugekommen, mit einem Hunger, mit einem großen Interesse und mit dem Gespür, hier bin ich richtig, hier darf ich sein, hier bin ich willkommen. Im Haus Gottes ist jeder willkommen. Im Haus Gottes ist für alle Raum. Das ist ganz, ganz wesentlich. Also, in den Psalmen heißt es einmal, im Psalm 133, siehe wie fein, das ist natürlich nicht unsere Sprache heute, siehe wie fein und wie lieblich ist es, wenn Brüder, Klammer auf, und Schwestern in Einheit zusammen sind. Das ist etwas Kostbares, wenn Menschen, die zu Jesus gehören, die an ihn glauben, zu dieser Einheit zusammenfinden, zu dieser Gemeinschaft zusammenfinden. Und aus Gemeinschaft entsteht Einheit in einem normalen Sinn. Also das heißt wirklich innerlich, im Herzen, im Glauben, nah beieinander zu sein. Und darin besteht eine unglaubliche Stärke. Gemeinschaft, die zur Einheit führt, ist kraftvoll, hat Power und bringt etwas auch nach außen. Ich habe in vergangenen Zeiten, das ist ein paar Jahre zurück, gehört von den sogenannten Bruderhöfen. Vielleicht habt ihr von Amish-Peoplen gehört, das ist vergleichbar. Eine Lebensweise, die sich in einer großen Gemeinschaft ereignet, von 100 oder vielleicht 200 Menschen. Und ich habe in Kanada mal für 3 Tage dort mitgelebt und mitgearbeitet. Denn jeder, der als Besucher kommt, arbeitet automatisch mit. Also, auf der einen Seite war ich fasziniert, denn die hatten alles, alles gemeinsam. Die trugen ähnliche Kleider, haben ihre privaten Klamotten abgelegt. Das hat mich befremdet. Ich dachte, wäre, glaube ich, nichts für mich. Aber das Faszinierende war wirklich die Stärke ihrer Gemeinschaft. Keiner hat gesagt, das gehört aber mir, sondern alle haben gesagt, das gehört uns. Jeglicher persönliche Besitz muss natürlich aufgegeben werden, wenn einer zu dieser Gemeinschaft dazugehören will. Es gibt eine Probezeit, aber die, die sich entschieden haben, die leben dann so. Das Faszinierende war die Ausrichtung auf Jesus, die gemeinsame Ausrichtung auf Jesus. Ich fand es interessant, dass nach jedem Mittagessen es immer sogenannte Bekanntmachungen gab aus der großen Gemeinschaft. Man kriegt ja nicht immer alles über jeden mit. Das geht uns in der Gemeinde ja auch so. Wir sind ja sparsam mit den Bekanntmachungen hier bei uns. Sie sind immer veranstaltungsorientiert. Aber wie es dem Einzelnen geht, wer Gebet braucht, wer krank ist, wer in Nöten ist, das kommunizieren wir über unsere Hauskreise, über unsere Kleingruppen oder über unseren Gebetskanäle. Aber dort wurde das direkt öffentlich gesagt. Und ich habe miterlebt, wie es zu einer starken Anteilnahme führt, zu einer Betroffenheit oder zu einer Freude. Kennzeichen der Gemeinschaft. Dann habe ich gedacht, könnte ich, würde ich so leben wollen? Und ich war ein bisschen auf beiden Seiten. Auf der einen Seite dachte ich, ja, ich wünsche mir viel mehr Gemeinschaft, als ich habe. Als Single ist das ja nicht so automatisch und selbstverständlich. Ich weiß nicht, was ich hier ändern kann, aber okay, ich komme schon klar. Also, dieses Anteil geben und nehmen, dieses Leben teilen, ist das Faszinierende. Und ist eigentlich das, was zum Christsein auch gehört in der Gemeinschaft. Aber dies alles Private, alles eigene Aufgeben, da habe ich gemerkt, das ist nicht mein Stil. Das wäre mir wahrscheinlich zu schwer. Aber diese Menschen sind nicht nur für sich da. Das wäre, glaube ich, auch zu egoistisch. Sondern sie arbeiten dafür, dass entweder aus der Produktion oder aus dem pädagogischen Bereich etwas in die Gesellschaft hineinfließt und dort für andere Menschen zum Nutzen und zum Segen ist. Hier in Deutschland haben wir inzwischen auch sehr viele Gemeinschaften. Die beiden bekanntesten, die hier in unserer Nähe sind, das ist die Jesusbruderschaft in Gnadental. Wer hat die schon mal kennengelernt? Ah, nicht viele. Ja. Ist eine wunderbare Einrichtung. Dort leben sowohl Familien als auch Frauen als auch Männer. Also eine Frauengemeinschaft, eine Männergemeinschaft und ein Haus, wo nur Familien leben mit ihren Kindern. Aber sie haben eine starke Gemeinschaft, wo sie jeden Tag zusammenkommen und vieles teilen. Ja. Sie haben einen Verlag, sie haben vieles, was sie verkaufen. Ein Hof gehört dazu. Bei ihnen ist auch vieles entstanden, zum Beispiel an Liedgut, an Literatur, die sie rausgebracht haben. Und die andere ist die Marienschwesternschaft in Darmstadt, die Kanaan nachgebaut haben und die von Gott einen Auftrag hatten, als Gemeinschaft nach Darmstadt zu gehen, nach dem Zweiten Weltkrieg, dort etwas aufzubauen. Wir würden heute sagen, das ist ein Christuszentrum. Ja? Dort kann man Jesus begegnen und dort gibt es Angebote, wo jeder entsprechend von partizipieren kann. Und damit komme ich jetzt zu unserem Text und ich möchte ihn lesen nach der Luther-Übersetzung. Aus Apostelgeschichte 2, ich lese den Vers 41 und dann geht es um die folgenden Verse. Also wir befinden uns in Jerusalem, um eine Ortsangabe zu machen. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Das war das, was wir als Pfingstfest kennen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle, ich möchte sagen Ehrfurcht über alle, und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Und sie lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Gemeinde in Jerusalem, die erste christliche Gemeinde, die Urgemeinde. Ein klares Kennzeichen, natürlich ist das von Lukas hier wahrscheinlich erst viel später auch so bezeichnet worden. Sie waren beständig. Das heißt, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, die 3000 Menschen auf einmal erlebt hatten, spürten sie, da muss ich bleiben. Da muss ich immer wieder hingehen. Die haben nicht im Tempel geschlafen oder auf dem Hof dort. Die sind immer wieder nach Hause gegangen und immer wieder gekommen. So dieser innere Zug, da muss ich hin. Da ist geistliches Leben. Da ist Gemeinschaft. Da kann ich lernen. Da kann ich weiterkommen. Da kann ich wachsen. Die Ausgießung des Heiligen Geistes hat die Menschen verändert. Sie haben, wir würden sagen, Jesus in uns. Aber genau gesagt ist es natürlich der Heilige Geist in uns. Und jeder Mensch, der sich einmal entschieden hat dafür, mit Jesus zu leben und Jesus nachzufolgen und ihm sein Leben zu geben, der hat den Heiligen Geist empfangen in der Wiedergeburt. Und dieses geistliche Leben sucht die Begegnung auch mit dem anderen. Geistliches Leben will nicht alleine bleiben, will nicht Isolierung, will nicht Rückzug, sondern will Begegnung. Und so kamen sie. Und das war ihre Stärke. Beständigkeit ist eine hohe Qualität. Etwas, was uns vielleicht ein bisschen abhanden gekommen ist. Wir leben ja heute in einer sehr schnelllebigen Zeit, wo eins das andere ablöst, wo wir stark projektorientiert sind, Dinge auf Zeit. Eine Zusage für Jahre zu geben, fällt ja heute sehr schwer. Ja, für die nächsten 5 Jahre übernehme ich die Verantwortung. Oder für die nächsten 4 Jahre. Das fällt uns sehr schwer. Für einen überschaubaren Zeitraum, ja. Also, die 3000 Menschen gehörten nicht alle zur Jerusalemer Gemeinde. Wir können davon ausgehen, dass zu dem Pfingstfest viele aus dem ganzen Land gekommen sind. Die sind gepilgert, haben ein paar Tage gemeinsam gefeiert und dann sind die meisten von ihnen wieder nach Hause gegangen. Aber 500 bis 1000, so sagen einige Ausleger, das war wahrscheinlich die Größe der Jerusalemer Gemeinde. Es gibt natürlich keine Zählung, keine Statistik, also es war schon eine ordentlich große Gemeinde. Sie blieben beständig. Also nicht, sie kamen mal ein paar Wochen lang, sondern es war ihre Gewohnheit, regelmäßig hinzugehen, da wo die Christen sich treffen. Aber nicht nur für ein Happening, sondern das Wesentliche war, auf Gottes Wort zu hören. Auf die Predigt zu hören, sagen wir heute. Nun gab es natürlich noch nicht das Neue Testament, es gab keine Bibel, sondern die Jünger, die Apostel, haben das gepredigt und weitergegeben, was sie in den 3 Jahren von Jesus gehört und gelernt haben. Und damals hat man vieles auswendig gelernt. Sie trugen das in sich und konnten die Lehren Jesu weitergeben. Und dann hatten sie natürlich auch noch das, was sie aus den Schriften des heutigen Alten Testamentes kennen oder kannten. Und auch das war da, die Gebote. Die Gebote hatten ihren Raum. Wie soll ich leben? Ich sag mal, die Seligpreisungen, die Bergpredigt, das alles war Teil ihrer Verkündigung. Und natürlich die Auferstehung Jesu. Sie predigten, dass Jesus eben nicht 3 Jahre unter ihnen war und dann starb und Ende, sondern dass Jesus auferstanden ist, aber dass er diese Erde verlassen hat und wiederkommen wird. Das war für viele Menschen natürlich Neuland. Das konnten sie sich nicht vorstellen. Und dennoch, diese wichtige Botschaft der Auferstehung macht ja deutlich, Jesus hat den Tod überwunden. Er hat die Kraft der Sünde überwunden. Er hat alles Leid überwunden, denn mit seiner Auferstehung ist die Macht des Todes gebrochen. Und diese Botschaft war eine Botschaft der Hoffnung. Es war die Rede davon, dass Jesus wiederkommen wird. Jetzt stellt euch vor, dieses dichte Erleben, das sie mit ihm hatten. Dann die Trauer. Dann das Gefühl von Alleinsein und verlassen worden sein. Wenn der Herr weg ist, dann bleiben ja nur noch die übrig, die sich jetzt erstmal entwickeln müssen. Mit nur noch will ich das nicht degradieren, aber wenn der Herr weg ist, ja, dann ist die Gemeinschaft automatisch eine andere. Sie ist nicht mehr in derselben Weise auf das Haupt ausgerichtet. Jetzt mussten sie lernen, die Leiter anstelle von Jesus zu hören, und in ihnen dieselbe Kraft Gottes auch zu erfahren und zu sehen und zu beobachten, die sie bei Jesus gesehen hatten. Und Jesus hat gesagt, ihr werdet größere Dinge als ich tun. Also, das war ihre Stärke, ihre Beständigkeit, ihre Ausdauer. Da musste man nicht fragen, wo sind eigentlich die und die geblieben? Ich habe sie schon so lange nicht mehr gesehen, sondern sie waren darin vorbildlich. Gottes Wort hören. Es ist ein Unterschied, ob ich zu Hause meine Bibel lese oder ob ich über das Wort Gottes etwas höre. Wir sind Menschen, die brauchen eine Ansprache. Wir sind Menschen, wir sind als solche Wesen von Gott geschaffen, dass wir immer wieder angeschaut und angesprochen werden, dass wir merken, da geht etwas in uns hinein, etwas, was sich nicht nur gedanklich nach dem Bibellesen und nach dem darüber nachdenken und erarbeiten in uns vollzieht. Eine Verkündigung, die von außen kommt und uns erreicht, hat eine andere Wirkungskraft. Ob es um Ermutigung geht oder ob es um Ermahnung geht oder um Wegweisung geht. Gemeinschaft, noch einen Moment dazu. Wir brauchen es, dass andere uns sagen, dass das Leid einer aktuellen Zeit zu Ende geht. Wer sich irgendwo in Fragen des Leides persönlich befindet, ob Krankheit, ob Verluste, ob Ängste, was auch immer, Frage nach dem Arbeitsplatz, Depressionen, was auch immer, es wird immer solche Zeiten geben, wo wir alleine nicht klarkommen. Und da muss uns von außen zugesprochen werden, dass es ein Ende haben wird, dass die Zeit vorübergeht. Wer richtig schwer leidet, der lebt im Augenblick und findet nur schwerlich einen Ausweg. Wir brauchen den Zuspruch, gerade wenn wir Menschen sehen, die wir zum Ende hin begleiten, diesen Zuspruch, das Schönste kommt noch. Die Ewigkeit bei Jesus wird das Vollkommene sein, was hier nur wirklich ein Stückwerk ist, wie Paulus sagt. Nur ein Teil dessen, nur ein Abglanz dessen, was wir bei Jesus erleben und erfahren werden. Wir Menschen brauchen die Gemeinschaft mit realen Menschen aus Fleisch und Blut, die Gefühle haben, die innerlich teilen können. Und das finden wir nicht in der digitalen Welt. Durch Corona ist ja eine Veränderung passiert. Zunächst mal der Rückzug, der nötig war. Aber dann haben sich es auch viele zu Hause einfach eingerichtet. Ich kann einen Gottesdienst sehen, eine Predigt hören nach meinem Geschmack, Lobpreis nach meinem Geschmack, wo auch immer. Wir haben eine riesige Auswahl. Ich werde immer wieder gesagt, kennst du den und den Kanal, die Predigten von dem und dem? Und meistens sage ich, tut mir leid, kenne ich nicht. Aber das ist natürlich als Zusatz etwas Wunderbares. Aber es ist keine Option, keine Alternative für die lebendige Gemeinschaft. Stimmt ihr mir dazu? Ja. Gott will uns in der Gemeinschaft begegnen. Wir können einander im Austausch Fragen stellen und Fragen beantworten. Wir können einander die Wahrheit sagen und sie hat die Spiegelwirkung. Solange ein Mensch alleine ist, haben wir nicht dieselbe Auswirkung. Aber in Gemeinschaft passiert es. Es ist heilsam. Wer weiterkommen will, wer wachsen will, wer sich orientieren will, der wird merken, Gott redet sehr stark in der Gemeinschaft, wenn wir offen sind, wenn wir es hören wollen. Das Besondere ist die Mitte. Jesus Christus selbst. Wir haben uns ja einander nicht ausgesucht, weil wir alle so furchtbar nette Leute sind. Und weil wir alle die gleiche Chemie haben und von daher locker, easy miteinander klarkommen. Sondern Jesus hat uns ausgesucht. Und er ist der, der uns verbindet. Er ist das Bindeglied zwischen allen. Das macht christliche Gemeinschaft aus. Die Orientierung zu Jesus hin und durch Jesus dann auch zueinander hin. Wir sind durch ihn verbunden. Und wir sind in ihm verbunden. Und jetzt mache ich noch mal einen Rückschritt, einen Gedanke, den ich vorhin vergessen habe. Gott selber lebt ja in einer Gemeinschaft. Das klingt vielleicht ein bisschen seltsam, aber Gott ist ja Dreieinigkeit. Gott Vater hat den Sohn und hat den Heiligen Geist. Das heißt, Gott lebt nicht als einer, sondern als drei und zugleich als einer. Die Trinität ist ein Zeichen dafür, dass Gott in Beziehung lebt. Für unseren Verstand schwer vorstellbar. Und ich glaube, das reicht auch nicht aus, das jemals richtig zu erfassen. Aber ich glaube, das können wir sicher sagen. Gott lebt in Beziehung mit sich selbst im Sohn und im Heiligen Geist. Und deswegen, weil das für ihn so toll ist, so großartig, deswegen wollte er die Gemeinschaft eben auch für uns Menschen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sein. Steht schon ganz am Anfang der Bibel, ist da auf die Ehe hinbezogen, aber darüber hinaus. Es gilt für alle, für jeden Menschen. Gottes Wort. Großartig, dass die Gemeinde durch Michael Lehnhardt, die Gemeinde Bibelschule hier, erleben darf mit vielen Interessen und ich höre immer Begeistertes darüber. Wunderbar, dass in Hauskreisen Gottes Wort geteilt wird, damit es auch für das tägliche Leben so eine Portion ist, die man verarbeiten kann. Aber wir brauchen auch die Gemeinschaft, hier heißt es im Tempel und in den Häusern. Wir brauchen, glaube ich, mehr die Gemeinschaft auch in den Häusern. Hier haben wir nach dem Gottesdienst jetzt, glaube ich, langsam, ich habe es ja nicht so genau mitgekriegt, langsam wieder etwas mehr Normalität. Es müssen nicht alle sofort verschwinden. Und wir merken, wir müssen das erst wieder neu trainieren. Aber wir brauchen genauso auch die Tischgemeinschaft in den Häusern. Da, wo wir noch mehr Anteil geben und nehmen. In dem Hauskreis, in dem ich bin, beginnen wir immer mit einem gemeinsamen Abendessen. Rotierend, damit nicht einer immer für alle sorgen muss, rotierend kommt jeder dran und dann zeigt sich die Gemeinschaft darin, dass jeder etwas, jeder der möchte, etwas von sich persönlich berichtet. Wir fangen also nicht damit an, ein Bibeltext und los geht's, sondern jeder berichtet von sich selbst. Und wir sagen immer, wir wollen nicht nur die Highlights hören, nicht nur die Erfolge, nicht nur, wo alle sagen, wunderbar, sondern besonders geht es darum, wie geht es dir? Ich möchte fast sagen, wie geht es dir wirklich? Und das ist ein Prozess. Und manchmal ist einer ganz mutig und ganz offen und bringt sein Innerstes nach außen. Das passiert nicht immer. Das kann man auch nicht immer. Aber das ist ja Sinn von Gemeinschaft, dass jeder getragen wird, dass jeder erlebt, ich bin damit nicht alleine, sondern die anderen verurteilen mich auch nicht, wenn ich Fehler gemacht habe, wenn ich irgendwo versagt habe, wenn ich irgendwo einen falschen Weg gegangen bin, dann bin ich nicht absolut unten durch, sondern dann werde ich aufgefangen. Wir sagen so oft, du kannst das alles Jesus in die Hände geben. Aber die sichtbaren Hände, ich sage mal die fühlbaren Hände, das sind doch die Hände unserer Geschwister. Das ist doch die Umarmung eines Menschen, die man spüren kann. Wir dürfen Dinge nicht vergeistlichen, die auch von Gott her so gemeint sind, dass wir sie in die Gemeinschaft hineinbringen. Und besonders auch die vielen Fragen, wenn es um Orientierung geht. Keiner muss alleine sein damit. Teilen in der Gemeinschaft. Und wenn die auch eine Gemeinschaft ist, wo Brot und Kelch miteinander geteilt werden, dann kommen wir auch in diese, ich sag mal, Innigkeit. Von uns weg, wieder zu Jesus hin. Da, wo wir uns der Vergebung unserer Sünden wieder neu bewusst werden, gereinigt zu sein, geheiligt zu sein durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt und lebt. Und das ist ein ganz großes Geschenk. Wie oft höre ich von anderen, ich bin das ja gar nicht wert, dass ich hier unter euch bin, das hätte ich eigentlich gar nicht verdient. Und das ist natürlich das Resultat einer Selbstverurteilung und Selbstbeurteilung. Und eine Gemeinschaft, die Menschen aufnimmt und trägt, erfüllt genau das, was Jesus gesagt hat. Einer trage des anderen Last. Dann werdet ihr genau das erfüllen, was Jesus will, was er euch aufgetragen hat. Nun gibt es in jeder Gemeinschaft Stärkere und Schwächere. Aber Gemeinschaft ist immer klassenlos. Gemeinschaft, die Gott geschenkt hat in der Gemeinde, ist immer klassenlos. Selbst wenn unser Portemonnaie unterschiedlich gefüllt ist oder unser Konto. Aber Gott sieht uns immer, immer, immer so an, als Menschen, für die er den Weg ans Kreuz gegangen ist, für die er sich hingegeben hat. Und es gibt auch eine ganz besonders tiefe Gemeinschaft im Gebet. Das erleben wir wahrscheinlich zu selten. Ich weiß nicht, wie oft ihr Gebetsgemeinschaft habt mit anderen, das ist ja individuell, in den Familien oder in der Zweierschaft, in der Ehe und überall da, wo wir zusammenkommen. Zusammen zu beten heißt ja, wir orientieren uns an Gott. Nachdem wir alles so eigene Mal ausgesprochen haben, geht ja die Orientierung dahin, dass wir uns von Gott wieder beschenken lassen, dass wir uns von Gott ansprechen lassen, korrigieren lassen und ausrichten lassen. Damals gab es wahrscheinlich das Vaterunser, das dem Gebet zugrunde lag. Das hatte Jesus sie gelehrt. Und zu jedem Vaterunser, zu jeder Bitte eine Auslegung, umfasst das ganze Leben. Das irdische Leben und auch die Beziehung, wo ausgedrückt wird, und sein ist die Herrlichkeit und die Kraft in Ewigkeit. Also die horizontale und die vertikale, alles ist im Vaterunser eingeschlossen. Dietrich Bonhoeffer hat zu seiner Lebzeit das Buch geschrieben, Gemeinsames Leben. Das ist ein Bestseller geworden. Das ist rund um die ganze Erde, glaube ich, übersetzt und bekannt geworden. Gemeinsames Leben in einer Zeit von Bedrängnis. Damals im Zweiten Weltkrieg, als er sich dagegen aufgelehnt hat, gegen das, was im Nationalsozialismus üblich war. Und er hat das so gesagt, darum braucht der Christ den Menschen, weil er sich nicht selbst helfen kann. Wir brauchen den Zuspruch eines anderen, wenn wir innerlich im Zweifel sind. Ich muss hören, dass meine Schuld vergeben ist und ich wieder frei bin. Wenn der Geist Gottes sich unter den Menschen vervielfältigt, und das ist eigentlich das Normale in jeder Gemeinde, dann bewegt sich etwas. Die Kraft des Gebetes entfaltet sich anders, wenn wir Gott in uns wirken lassen und wenn er unseren Blick schärft. Ihr kennt das, wie das ist, wenn wir beim Augenarzt sind und unsere Augenschärfe eingestellt wird. Dieses noch schärfer, noch schärfer, noch ein bisschen justieren, damit wir scharf und klar sehen können. Für die Nähe, für uns selbst, genauso aber auch für die Ferne. Mit dem Ausblick, den Gott uns geben will. Wo geht's denn hin mit unserem Leben? Wofür sind wir denn berufen? Wofür sind wir denn gesetzt mit unserem Leben? Und jeder Einzelne von uns ist gesetzt für etwas ganz Bestimmtes, weil wir einmalig sind. Kannst du deine Aufgabe nur deshalb so gut erfüllen, weil du du bist und nicht jemand anders? Wir sind Nehmende und wir sind Gebende. Wir können den Trost annehmen. Wir können von der Geduld eines anderen lernen. Wir können uns von der Liebe eines anderen anstecken lassen. Gebet ist, unser Leben im Angesicht Gottes zu bedenken. Den Satz wiederhole ich nochmal. Gebet ist, unser Leben im Angesicht Gottes zu bedenken. In der damaligen Zeit, jetzt gehe ich nochmal zurück, Jerusalem, Urgemeinde, geschahen viele Zeichen und Wunder. Also diese Kraft des Heiligen Geistes war so mächtig wirksam, dass Menschen gesund wurden, dass Wunder geschahen, nicht nur die Sturmstillung, die von Jesus ausging, sondern auch durch die Apostel. Und die Menschen sahen es. Und natürlich war das am Anfang des christlichen Gemeindelebens etwas ganz Wesentliches, zu sagen, Gott ist jetzt nicht tot, sondern er lebt, auch wenn er nicht mehr sichtbar unter uns ist. Kennzeichen der Vollmacht sind Zeichen und Wunder. Es ist auch ein Wunder, wenn ein Mensch zu Jesus kommt. Das ist das erste Wunder, das wichtigste Wunder. Und nicht die Heilung von einer Krankheit. Das dürfen wir nicht vertauschen. Wir sind ja oft so begierig danach, auch äußere Wunderzeichen zu sehen. Und ich glaube, dass manche von uns davon erzählen können. Und dann haben sie gesehen, dass in ihrer Gemeinschaft viele Bedürftige waren, viele Arme, viele, die zu wenig hatten. Und sie haben automatisch aus ihrer Liebe heraus ausgeteilt. Sie haben gesehen, wir würden heute sagen, den Menschen müssen wir sagen, dass es eine Tafel gibt, wo sie sich etwas holen können für ihr tägliches Essen. Das haben die untereinander getan. Manche haben Haus und Besitz verkauft. Nur spätestens da wird man hellhörig und denkt, das geht doch gar nicht. Nur damit andere auch genug haben, aber ich muss doch für meine Zukunft sorgen. Nun, damals hatte es ganz sicher den Grund der Erwartung, dass Jesus bald wiederkommt. Und dieses bald, das war vielleicht so, dass sie dachten, in ein paar Monaten, spätestens in ein paar Jahren. Das war diese Parousie, diese Naherwartung. Jesus kommt wieder. Wir müssen uns hier jetzt nicht wer weiß wie einrichten. Leben wir auch mit der Erwartung der Wiederkunft Jesu? Sind wir auch darauf eingestellt, dass dieses Leben nicht alles ist? Und dass sich nicht all unsere Wünsche und Hoffnungen hier in diesem Leben, in dieser Gegenwart erfüllen müssen? Ich komme zum Schluss. Die Gemeinde hatte eine starke Ausstrahlung. Sie hatten Gunst bei den Menschen aus Jerusalem. Gunst bei den Menschen in Kelsterbach. Diejenigen von euch, die hier wohnen und leben und mit anderen über Gemeinde sprechen, veranlassen, dass Nachbarn, Bekannte einen Blick auf die Gemeinde werfen. Und was kriegen sie mit? Was haben sie mitgekriegt? Den Dienst jetzt aktuell an Menschen, die aus der Ukraine gekommen sind, vor Jahren aus dem Irak, aus Syrien, aus Afghanistan, soziale Dienste, Kinderdienste, Feste und Feiern. Das ist ganz sicher das, was Menschen hier mitgekriegt haben, zumindest ein Teil. Und ich bin froh, dass die Gemeinde hier im Rathaus bekannt ist. Das ist ein wunderbares, gutes Zeichen. Die beste Bibelübersetzung, die es überhaupt geben kann, ist unser Leben. Das, was wir davon ausdrücken, von dem, was Gottes Wort uns klar gemacht hat. Etwas vom Wesen Jesu anzunehmen, diese Veränderung, dieser Prozess, immer ein bisschen mehr von ihm anzunehmen in unserer Gesinnung, in unserem Denken und Handeln. Ja. Das ist das beste Zeugnis. Wir können auch sagen, die beste Übersetzung ins Leben hinein. Ja, sie blieben beständig. Nicht nur die Jünger, sondern auch wir können uns dafür entscheiden. Ich will beständig sein. In dem, was hier die drei großen Gs zeigen. In allem, was mir durch Gottes Wort nahegebracht wird. Ich will lesen, ich will lernen, ich will verinnerlichen, ich will so viel mitnehmen, wie ich nur eben kann. In der Gemeinschaft. Und zur Gemeinschaft gehört die Abendmahlsgemeinschaft als innigste, als Erinnerungsmahl. Und im Gebet. Ich will darin bleiben und nicht so ein Hopser sein, der hin und her springt und auf den andere sich nicht verlassen können. Ich will bleiben. Und das ist meine Einladung. Lasst uns bleiben im Haus Gottes. Lasst uns bleiben da, wo Gott uns hingestellt hat. Amen.